Hier eine Info von Birgit vor dieser Folge. Breitscheidplatz ist eine sechsteilige Serie. Die einzelnen Folgen bauen aufeinander auf. Wenn ihr also die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an.
But as president, I must put the interests of America first. America needs a full-time president.
Das ist die Stimme von Richard Nixon, dem 37. Präsidenten der USA. Und jetzt gleich passiert was Weltbewegendes. Zum einen wird der Präsident gleich zurücktreten. Und zum anderen wird gleich Pressegeschichte geschrieben.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
Das sind echt historische Sätze. Und die haben im August 1974 Druckerpressen, Radio- und Fernsehsender auf der ganzen Welt heiß laufen lassen. Doch die Medien berichten nicht nur über den Rücktritt Nixons. In diesem Fall spielen sie eine weitaus größere Rolle. Sie sind für diesen Einschnitt in die amerikanische Geschichte ganz direkt mitverantwortlich.
Zwei Journalisten von der Zeitung Washington Post haben von einer Quelle aus den amerikanischen Sicherheitsbehörden nämlich brisante Informationen zugespielt bekommen. Nixon hat unter anderem seinen politischen Gegner im Wahlkampf abhören lassen. Dass das aufgedeckt wurde, wird dem Präsidenten nun zum Verhängnis. Das Ganze wurde Watergate-Skandal genannt, nach dem Ort des Abhörskandals.
Der Bericht der Journalisten stürzt das politische Amerika in eine Krise und zwingt Nixon zum Rücktritt. Ein echter Scoop. So nennen Journalisten eine Exklusivmeldung. Etwas, das sie durch hartnäckige Recherche aufdecken und was dann richtig was bewirkt.
Im Berufsleben von Journalistinnen und Journalisten, wie den RBB-Leuten, die wir für diesen Podcast begleiten, ist ein Scoop ein echtes Highlight. Aber wenn man was aufgedeckt hat, irgendeine exklusive Meldung, die niemand anderes hat, dann ist auch besondere Vorsicht geboten. Denn dann könnte sich das Gegenteil von einem Scoop anbahnen.
Etwa 10 Jahre nach Nixons Rücktritt meint ein deutscher Journalist, auch einen echten Scoop zu landen. Allerdings in einer ganz anderen Sache. Es scheint so, als habe er von einer Quelle, einem Kunsthändler, die Tagebücher von Adolf Hitler zugespielt bekommen. Und der Chefredakteur preist die Geschichte vollmundig an.
Wir haben natürlich Geld investiert in diese Recherchen. Viel Geld. Und ich glaube, das geschieht einfach deshalb, weil uns für die Informationen unserer Leser nicht zu teuer ist. Das ist ein Grundsatz unseres Hauses.
Ein journalistischer Megascoop, der allerdings sehr schnell zum Mega-Reinfall wird.
Die Hitler-Tagebücher vom Hamburger Magazin Stern veröffentlicht. Diese Hitler-Tagebücher sind eine Fälschung, sagt das Bundesinnenministerium.
Das nennt man dann eine Ente. Und je größer der erhoffte Scoop, desto peinlicher, wenn er zur Ente wird. Und eine vermeintliche Ente halten nun auch die Journalisten Jo Goll und Norbert Siegmund vom RBB in Händen.
Ihnen wurde von einer geheimen Quelle aus den Sicherheitsbehörden ein Foto zugespielt. Davon haben wir euch in der ersten Folge von unserem Podcast erzählt. Die solltet ihr euch am besten vor dieser hier anhören.
Mit dem zugespielten Foto wollten die Journalisten des RBB beweisen, dass die Berliner Behörden den Anschlag auf den Breitscheidplatz möglicherweise hätten verhindern können. Denn, dass die Überwachungsbilder existieren, bedeutete ja, dass man ihn überwacht hatte, dass er bei den Behörden auf dem Schirm war. Diese Info haben Norbert und Jo dann auch veröffentlicht.
Nach den RBB vorliegenden Observationsbildern wurde Amri nur wenige Tage vor dem Terrorakt in Berlin von Sicherheitskräften gefilmt. Höchst brisant der Ort dieser Observationen, eine Moschee in Moabit, die am Morgen von der Polizei durchsucht wurde. Nach Ansicht von Ermittlern gehört sie längst geschlossen.
Nun fand hier der mutmaßliche LKW-Terrorist vor dem Anschlag eine Anlaufstelle unter den Augen der Sicherheitsbehörden. In einer Moschee, die der Senat wohl längst hätte schließen können.
Das heißt, das Foto war jetzt nicht nur ein Boulevardding, dass das Grauen ein Gesicht bekam, sondern das Foto war auch Beleg dafür, dass man ihn kannte, dass man die Moschee letztendlich, in der er verkehrte, dass diese Moschee eine Rolle spielte bei dem Anschlag.
Die Bilder aus der Überwachungskamera sollen Anis Amri zeigen, wenige Tage vor dem Anschlag, beim Verlassen einer berüchtigten Berliner Moschee.
Doch die Berliner Polizei macht den Journalisten ziemlich schnell und mit Nachdruck einen Strich durch die Rechnung.
Definitiv ist nach Aussagen der Kollegen der Operativen bei mir, die Personenkenntnis hatten in der Vergangenheit, Herrn Amri entweder gesprochen oder observiert haben, die Person auf diesen veröffentlichten Bildern nicht Anis Amri.
Warum sowohl Polizei als auch Journalisten recht haben?
Warum es daraufhin eine Klage gegen das Land Berlin gab?
Und was wirklich in der Fussilet-Moschee passierte?
Das hört ihr in Folge 2 unseres Podcasts. Mein Name ist Birgit Tanner.
Und ich bin Simone Schillinger. Das hier ist der Podcast Breitscheidplatz. Folge 2, die Moschee.
Ich saß halt auf dem Presseplatz und da wird dir natürlich auch heiß und kalt. Das ist auch eine Krise.
Das ist die Stimme von Norbert Siegmund, dem die angeblichen Bilder von Amri zugespielt wurden.
Ich bin danach, nach der Sitzung, halt mit meinem Team ran an den Polizeipräsidenten. Die haben mich natürlich angeguckt, wie man ein ekliges Insekt unter dem Mikroskop betrachtet.
Es ist November 2021, 5 Jahre nach dem Anschlag. In Potsdam beim RBB treffen wir die Investigativjournalisten und sprechen mit ihnen über die Geschichte. Sie sind zu dritt. Außer Norbert Siegmund sind noch Jo Goll und Sascha Adamek dabei. Die drei sitzen eigentlich gerade im Schnitt mit ihrer dreiteiligen ARD-Doku über den Fall Breitscheidplatz und sie haben ziemlich Zeitdruck. Trotzdem nehmen sie sich für uns ein paar Stunden Zeit. Es gibt Kaffee und Tee aus Thermoskannen und außerdem diese typischen Gebäckmischungen, die es eigentlich nur in Konferenzräumen gibt. Wir merken schnell, dass die drei ein eingespieltes Team sind, die sich gerne die Bälle zuspielen und die sich auch gerne mal foppen. Aber wir merken auch, dass ihnen die ganze Geschichte, an der sie jetzt seit 5 Jahren arbeiten, wirklich nahe geht. Und los ging es eben mit dem angeblichen Foto von Amri, das eigentlich ein Scoop sein sollte und sich nun plötzlich zur Ente entwickelte. So erinnern sich Norbert und Jo an diese Zeit.
Also für mich war es eine Krise, muss ich ehrlich sagen.
Ich sehe es auch, natürlich war es eine Krise. Also das Weihnachten 2016 war super unruhig für uns.
Das ist Jo Goll. Mit ihm zusammen hat Norbert damals den Beitrag gemacht. Er ist also auch mitverantwortlich für den Inhalt. Und das Krasse ist, Jo selbst kannte die Quelle nicht, von der das Foto stammte. Der musste Norbert voll vertrauen. Sowas geht echt nur, wenn man sich gut kennt, lange zusammenarbeitet und weiß, dass der oder die andere eben auch vertrauenswürdig ist.
Dir würde ich zum Beispiel auch vertrauen. Wir arbeiten ja jetzt auch schon viele Jahre zusammen und deswegen weiß ich auch, dass du sauber und ordentlich recherchierst und vertraue darauf. Und Norbert und Jo, die arbeiten ja noch mal viel länger zusammen, schon über 20 Jahre. Da waren viele heikle Geschichten dabei und umso schlimmer ist es, wenn dann sowas passiert.
Ich habe Jo damit reingerissen und das war dann schon schwierig, mit dieser Desinformation von Polizei und Innensenator die nächsten Tage halbwegs überstehen zu können. Und ich hatte allen Grund, auch der Quelle zu vertrauen. Ja. Ich kann natürlich selbst Jo gegenüber offenbare ich ja nicht meine Quellen. Ja.
Ach so, verschwiegen seid ihr.
Ja, nee, ich weiß nicht, wer es ist. Kann nur raten.
Das ist ja ganz wichtig, auch um sich selber und um die Kollegen zu schützen. Wir beiden sind natürlich wie die begossenen Pudel dann im Sender rumgelaufen. Ich muss aber sagen, dass unsere Chefs, als sie unsere Geschichte gehört haben, uns da volle Rückendeckung gegeben haben und auch ermuntert haben, weiterzumachen.
Auch wenn ihnen gerade in aller Öffentlichkeit vorgeworfen wurde, dass sie angeblich Murks berichtet haben, wissen die beiden, sie haben recht. Denn Norbert hat bei dem Treffen mit seinem Informanten nicht nur dieses eine Foto gesehen. Der Informant hatte mehrere vor ihm ausgebreitet.
Hätte ich 3 Zentimeter weiter nach rechts oder links gegriffen, wäre es ein anderes von mehreren Fotos gewesen.
Und der Whistleblower hat ihm ja auch gesagt, dass es sich bei dem Abgebildeten auf den Fotos um Anis Amri handelt und dass der beobachtet wurde, unter anderem eben vor dieser Moschee in Berlin-Moabit. Norbert hat wohl blöderweise einfach genau das eine Bild rausgegriffen, das offensichtlich jemand anderen zeigt. An der Tatsache selbst hat es nichts geändert.
Die eigentliche Information war ja, sie kannten ihn, sie haben ihn beobachtet, sie haben seine Wirkungsstätte beobachtet. Nur, dass dann zufällig jemand in der Tür stand, der fast genauso aussah wie er in diesem Abendlicht. Sie haben dann im Grunde mit der Wahrheit gelogen. Sie haben das Bild falsifiziert, aber sie haben nicht zugegeben, dass sie Dutzende andere von ihm hatten in der Situation.
Was wir wussten.
Was wir wussten. Ich hatte die ja gesehen.
Die Behörden stellen die Journalisten also nach der Veröffentlichung mehr oder weniger als Lügner hin. So, als hätten sie komplett die Unwahrheit erzählt. Dabei muss die Polizei selbst gewusst haben, dass das falsche Foto an den eigentlichen Tatsachen rein gar nichts ändert.
Und dann, zwei Wochen später, gibt es plötzlich ein Statement der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe zum Attentäter. Und das bestätigt den Journalisten, dass sie auf der richtigen Fährte sind. Dass die Behörden sehr wohl wussten, wo sich Amri aufgehalten hat.
Nachdem er zunächst am Nachmittag am Friedrich-Krause-Ufer sich aufgehalten hat, begab er sich für kurze Zeit in die Perleberger Straße und suchte dort die Fusilet-Moschee auf.
Das hat uns ja recht gegeben, als die Sprecherin des Generalbundesanwaltes in Karlsruhe vor die Kamera gegangen ist und gesagt hat, ja, er war wenige Stunden vor der Tat noch in dieser Moschee. Da habe ich dann zum ersten Mal die Bäckerfaust gemacht, weil ich wusste, wir haben nichts Falsches berichtet. Wir hatten ein falsches Foto.
Mein Wort hat ja nicht gereicht. Interessant.
wir haben die richtige Geschichte mit dem falschen Foto erzählt. Wo ist das Problem? Und dass Sie mit der Wahrheit gelogen haben, das haben wir am 23. Dezember im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses in aller Deutlichkeit hören und sehen können. Wir saßen da hinten drin und dachten, das kann nicht wahr sein.
Und da gibt's natürlich eine Frage, die man sich sofort stellt. Warum? Warum sagt das LKA nicht einfach, ja, stimmt, wir haben den überwacht, wir hatten den auf dem Schirm, aber der ist uns an dem Tag einfach durch die Lappen gegangen. Denn wir wissen ja, das haben wir euch in der letzten Folge erzählt, die Berliner Polizei war zu der Zeit so aufgestellt, dass es ihnen gar nicht möglich war, jeden potenziellen Gefährder rund um die Uhr zu bewachen.
Warum also reagiert das LKA so? Genau das haben sich auch die RBB-Journalisten gefragt. Und wo ein Journalist ein Fragezeichen sieht, da sucht er nach Antworten. Deshalb stellen Norbert und das RBB-Team der Polizei ihre Fragen. Und zwar wieder und wieder und wieder.
Wurde die Moschee überwacht? Gibt es Fotos des Attentäters von der Moschee, den ganzen Fragenkatalog, sodass sie sich auch nicht mit Ja-Nein-Antworten rauslügen können? Und sie haben dann gesagt, laufendes Ermittlungsverfahren und Verschlusssache, keine Antwort.
Klingt erstmal nach einer Sackgasse, nach einer Behörde, die sich herauswinden will. Und nach einer journalistischen Ente, die einen für immer verfolgen wird.
Die haben im Grunde versucht, ein Steinchen nach uns zu werfen, was dann eine Lawine ausgelöst hat.
Und diese Lawine ist eine Klage, genauer gesagt ein Eilantrag. Norbert und das RBB-Team ziehen gegen das Land Berlin vor Gericht.
Lügenpresse! Lügenpresse! Lügenpresse!
Ihr seid unmögliche Lügner. Euch glauben wir kein Wort mehr. Nicht ein Wort mehr.
Lügenpresse!
Lügenpresse! Ohne Brille sogar. Lügenpresse!
Lügenpresse!
Ja, Lügenpresse. Was für ein schrecklicher Begriff. Mittlerweile kannst du echt kaum noch irgendwo mit einem Kamerateam auftauchen, ohne dass dir das entgegengeworfen wird. Mal aus Witz und mal im Ernst.
Am heftigsten ist es, wenn dann auch noch so Unterstellungen kommen wie systemtreu oder regierungstreu oder ihr steckt doch alle mit den Politikern unter einer Decke. Denn genau das tut die Presse in einer Demokratie ja nicht. Die soll der Regierung und den Behörden auf die Finger schauen. Wahrscheinlich sind einige Politikerinnen oder Politiker aus dem Regierungsbetrieb sogar eher genervt, wenn die Journalistinnen und Journalisten bei denen aufkreuzen.
Und damit die Presse ihre Arbeit auch richtig machen kann, gibt's entsprechende Gesetze, die Landespressegesetze. In dem von Berlin heißt zum Beispiel:
Die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der Presse, die sich als solche ausweisen, zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe Auskünfte zu erteilen.
Und genau auf das Landespresserecht berufen sich die Investigativjournalisten des RBB. Einen Monat nach dem Anschlag reichen sie einen Eilantrag ein. Gegen den Berliner Polizeipräsidenten. Von wegen systemtreu. Das RBB-Team will recherchieren können, ob Versäumnisse von der Berliner Polizei den Anschlag vielleicht begünstigt hätten. Deshalb fordern die Journalisten Auskunft. Und sie bekommen Recht. Das Gericht weist wortwörtlich darauf hin, dass die Vermittlungs- und Kontrollfunktion der Presse in einer repräsentativen Demokratie unerlässlich ist.
Der Beschluss vom Gericht kommt per Fax beim RBB an. Die Richterinnen und Richter bestätigen darin, dass ein gesteigertes öffentliches Interesse sowie ein starker Gegenwartsbezug bestehen. Sprich, beim schlimmsten islamistischen Anschlag auf deutschem Boden wertet das Gericht das öffentliche Interesse höher als das Geheimhaltungsinteresse der Polizei.
Und das bedeutet, die Polizei muss den Journalisten jetzt Fragen rund um das Überwachungsmaterial beantworten. Und erstmal gehen die Journalisten davon aus, dass sie das jetzt auch alles erfahren werden. Kleiner Spoiler, werden sie nicht.
Das Material, das Norbert und Jo und ihre Kolleginnen und Kollegen interessiert, sind die Überwachungsbilder, die Amri vor einer Moschee zeigen. Aber warum gab es da überhaupt eine Kamera? Und was ist die Fusilet-Moschee eigentlich für eine Einrichtung?
Hey Birgit, ich bin gerade in Moabit und stehe vor dem Gebäude, in dem die Fusilet-Moschee war. Das ist echt völlig absurd, ne? Das sieht von außen aus wie ein stinknormales Wohnhaus und unten drin ist so eine Gewerbeeinheit. Da sind jetzt die Fenster verschmiert, drin sind total viele Müllsäcke. Es sieht aus, als wäre es gerade frisch renoviert oder wird gerade frisch renoviert. Und es ist so absurd, ne? Hier deutet nichts darauf hin, was hier für Pläne geschmiedet wurden, was hier vor sich gegangen ist. Das würde man niemals denken, das ist schon irgendwie total verrückt auch.
Hallo Simone, kommst du irgendwie in dieses Haus rein?
Nee, komme ich nicht. Das ist im Prinzip ein ganz normales Wohnhaus. Die Türen sind zu. Und was wirklich absurd ist, genau gegenüber ist das riesige Gebäude der Polizei. Also die Polizei schaut quasi aus ihren Fenstern direkt auf diese ehemalige Moschee.
Im Herbst 2021 habe ich mir das Gebäude mal angeschaut, in dem früher die Moschee war. Und vor dieser Moschee soll ja das Foto von Anis Amri gemacht worden sein. Es ist schon echt ein komisches Gefühl, wenn man weiß, dass der Ort so eine zentrale Rolle spielt beim Anschlag auf den Breitscheidplatz. An diesem Ort sollen die Überwachungsfotos des Attentäters gemacht worden sein. Die Kamera, mit der die Bilder gemacht wurden, die hing genau gegenüber auf der anderen Straßenseite. Und es könnte kaum ironischer sein, da ist das Gebäude der Landespolizei, Direktion 2, Abschnitt 27.
Und in diesem, wie du ja sagst, stinknormalen Wohnhaus war der Moscheeverein Fusilet 33 untergebracht. Und diesen Moscheeverein hatten die Behörden schon länger auf dem Kicker.
Im Jahresabschlussbericht des Berliner Verfassungsschutzes von 2015 heißt es:
Salafistische Islamseminare in Berlin, bei denen Prediger aus ganz Deutschland und dem Ausland auftraten, fanden in der Al-Nur-Moschee in Neukölln, der As-Sahaba-Moschee in Wedding und der Ibrahim-al-Khalil-Moschee in Tempelhof statt. Ein weiterer Treffpunkt von Salafisten in Berlin war die Moschee des Vereins Fusilet 33 im Stadtteil Moabit.
Insgesamt gibt es in Berlin allerdings weitaus mehr Moscheen, über 70, für mehr als 250.000 Muslime. Nur ein winziger Bruchteil dieser Moscheen hat also Salafisten oder Islamisten überhaupt eine Bühne geboten. Man muss wirklich ganz deutlich sagen, dass die überragende Mehrheit der Berliner Moscheen absolut fern von jeglichem radikalen Gedankengut ist.
Der Verein Fusilet 33, zu dem auch die Fusilet-Moschee gehörte, war allerdings eine Anlaufstelle für radikale Leute. Schon 2010 wurde der Verein gegründet. Zur gleichen Zeit wird ein Terrorist mit dem Namen Abu Bakr al-Baghdadi der Anführer des irakischen IS, des sogenannten Islamischen Staates.
Nur ein Jahr später stand der auf der Liste der meistgesuchten Terroristen des US-Außenministeriums.
2014 verkündet dieser al-Baghdadi, dass die Terrormiliz im Nahen Osten ein Kalifat errichten will. Er selbst soll der große Herrscher davon werden – und die Region als Kalif regieren.
Währenddessen geht die Terrorherrschaft des sogenannten Islamischen Staates so richtig los. Der IS erobert in Syrien und im Irak immer mehr Gebiete. Die Mitglieder begehen schlimmste Menschenrechtsverletzungen, foltern, vergewaltigen, enthaupten oder lassen Menschen bei lebendigem Leib verbrennen.
Für ihre Kämpfe braucht die Terrormiliz aber immer mehr Personal. Und das findet sie in ganz Europa, auch in Deutschland.
Vor allem jüngere Menschen sollen durch Videos oder Broschüren radikalisiert werden. Sie sollen zu dem finden, was die Terrormiliz als wahren Glauben ansieht. Und sie sollen schließlich als Soldaten dahin ziehen, wo sie ihren Terrorstaat errichten wollen. Sie sollen als Märtyrer sterben und reißen dabei oft Unschuldige mit in den Tod.
Häufig ist nach dem ersten Einstieg der nächste Schritt ein persönlicher Kontakt zur Szene. Und der findet zumeist in einer der wenigen radikalen Moscheen statt. Die kann man sich dann fast wie kleine Terror-Dependancen vorstellen. Verteilt in ganz Europa wirbt der IS über seine Außenstellen neue Krieger an. Und eine dieser Moscheen ist die Fussilet-Moschee in Berlin-Moabit.
Ich selbst bin ja bei meinem Besuch nicht in das Gebäude gekommen. Aber Sascha Adamek, einer der Journalisten des RBB-Investigativteams, der hat es geschafft. Mit einem Trick.
Ich war nach der Schließung des Vereins dort drin, habe über einen sogenannten Hausverwalter, der den Verein auch betreut hat, mir Zugang verschafft mit einem sehr guten Kameramann, habe gesagt, dass meine Frau da einen Laden eröffnen möchte und ich mir die Immobilie ansehen möchte, ob sie kompatibel sei. Also sprich unter falschen Vorzeichen. Sind wir dann da runter. Ich habe mit dem die ganze Zeit ein Pläuschchen gehalten, während wir dann die wichtigen Bilder unten drehen konnten im Keller.
Mit versteckter Kamera dann?
Nein, wir hatten richtig eine Kamera mit. Ich habe gesagt, wir müssen auch Fotos machen. Ich muss die mitbringen. Wir müssen ja wissen, wie es am Ende des Tages, ob das von den Räumen her passt. Weil es geht um große Möbel, habe ich gesagt. Hat ja auch alles so geschluckt, was ein bisschen heikel war, weil wir natürlich Bewegtbild gemacht haben.
Auch wenn sich die Geschichte, die Sascha uns erzählt, jetzt relativ heiter anhört, die Situation ist damals eher heikel. Denn hier verkehren halt einfach Leute, die Blut an ihren Händen haben. Vielleicht gilt das ja auch für den Verwalter, mit dem Sascha sich gerade die Räume anschaut. Während der RBB-Journalist den Verwalter in der oberen Etage ablenkt, filmt der Kameramann heimlich die untere Etage.
Der ist dann aber ganz gechillt unten durch diese Räumlichkeiten. Und immer wenn der oben mit mir wieder runter wollte, habe ich dann sehr laut aufgetreten auf der Treppe, sodass der Kollege wusste, oh, die sind gleich wieder unten. Weil ich wollte natürlich nicht bei solchen Brüdern, dass das in irgendeiner Weise ruchbar wird. War ein freundliches Kerlchen. Aber solche freundlichen Kerlchen hatten wir in der Vergangenheit häufiger kennengelernt. Und manchmal waren es eben auch freundliche Kerlchen, die an der Vorbereitung schwerer Straftaten beteiligt waren. Insofern war ich heilfroh, wieder draußen zu sein aus dieser Moschee.
Auf den Bildern, die Sascha mit dem Kameramann dreht, sieht man völlig unscheinbare Räume. Der Boden ist weiß gefliest, die Wände sind weiß gestrichen. Es sieht alles ein bisschen schmuddelig aus, aber im Prinzip ist alles ganz normal.
In dem Fall war es halt wirklich hinterhofmäßig. Ich glaube, es war auch vorher ein Laden sogar gewesen und war spartanisch. Und darum ging es ja auch, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Auf den Dschihad und sich nicht großartig ablenken zu lassen. Also das hat das schon dieser Raum so auch wiedergegeben. Ganz karg, auf der Erde schlafen, eine rottige Küche. Aber die da waren, konnten sicherlich von sich sagen, dass sie dem Irdischen schon, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überhöht, aber entsagt hatten und schon so ein bisschen auf dem Trip waren, dann tatsächlich den Weg in diesen Dschihad anzutreten.
Auch der Journalist Jo Goll hat der Moschee damals einen Besuch abgestattet. Oder es zumindest versucht.
Also ich war auch vorher schon mal drin gewesen und habe mit einem dieser Moschee-Vorstände gesprochen. Die haben mich dann nicht richtig reingelassen damals. Aber dass die Moschee im Fokus stand und jeder, der sich mit dem Bereich radikaler Islamismus auseinandersetzt, wusste, dass das der Hotspot in der deutschen Hauptstadt war.
Der Hotspot der Terrormiliz in Berlin also. Der Bericht des Berliner Verfassungsschutzes von 2015 geht auch auf den Chef des Fusilet-Vereins ein. Der nennt sich selbst Emir. Das ist eine Bezeichnung aus dem Arabischen für eine Art Fürst.
Murat S., gebürtiger Kurde türkischer Nationalität, gehörte in Berlin zur Gruppe des selbsternannten Anführers Emir Ismet D., der als Vorsitzender dem Verein Fusilet 33 e.V. im Berliner Stadtteil Moabit vorstand. Dort soll er Muslime, meist Türken und Kaukasier, mit seinem Islamunterricht für den Dschihad in Syrien radikalisiert haben. Dem Emir und dem Mitangeklagten Emin F. wird vorgeworfen, von Mitte 2013 bis Ende 2014 die syrische Terrororganisation Junud al-Sham mit Geldzahlungen, technischem Gerät und organisatorische Hilfe unterstützt zu haben.
Das heißt, von der Fusilet-Moschee aus flossen nachweislich Gelder nach Syrien zu den Terroristen. Und hier in Moabit hat man versucht, neue Kämpfer zu rekrutieren. Kein Wunder, dass die überwacht wurde.
Und kein Wunder, dass auch Anis Amri als radikaler Islamist dort aufschlug. In der Fusilet-Moschee gab es knapp 2 Jahre vor dem Anschlag sogar eine Razzia. Im Januar 2015. Damals berichtet auch die Abendschau des RBB.
Eine Ladenwohnung in der Perleberger Straße in Moabit, jetzt ein Moscheeverein. 250 Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft waren seit 6 Uhr unterwegs, um 5 Männer aus der Islamistenszene festzunehmen.
Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft zieht nach der Razzia folgende Schlüsse.
Wir ermitteln bereits seit knapp einem Jahr gegen 5 mutmaßlich Verantwortliche einer Berliner Logistikzelle. Die Personen sollen Personen radikalisiert haben und unterstützt, begleitet haben bei ihrer Reise nach Syrien ins Kampfgebiet und bei ihren Kampfhandlungen, bei ihren terroristischen Aktivitäten. Konkret wird den Personen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Syrien vorgeworfen. Man muss ganz klar sagen, es gibt keine Hinweise auf Anschlagsplanungen für Deutschland.
Und auch der damalige Innensenator Frank Henkel zeigt sich nach der Aktion eher beruhigt.
Heute ist uns ein Schlag gegen die gewaltbereite Salafisten-Szene gelungen. Das zeigt, dass die Sicherheitsbehörden erstens sehr wachsam sind und das zeigt zweitens, dass wir auch in der Lage sind, weiter Druck auszuüben.
Im anschließenden Studiogespräch legt Henkel nochmal nach.
Es zeigt, dass die Sicherheitsarchitektur in Deutschland funktioniert und dass das heute ein guter Tag ist für die Sicherheit in Berlin.
Knapp 2 Jahre später wird ein LKW in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz rasen. Und der Fahrer wird nur wenige Stunden zuvor diese Moschee besucht haben.
Und dann gibt es da plötzlich die Fotos, die Norbert Siegmund zugespielt werden. Die zeigen, dass Anis Amri überwacht wurde. Und zwar ausgerechnet vor dieser radikalen Moschee. Ganz klar, dass da die Journalisten hellhörig wurden.
Die Auskunftsklage im Januar 2017 hatten sie ja gewonnen. Eigentlich hätte man damit rechnen können, dass die Polizei jetzt also bereitwillig Auskunft gibt über das, was sie wusste. Aber Pustekuchen.
Die Fragen, die das RBB-Team schon vorher an die Polizei gerichtet hatte, waren:
In welcher Intensität, Stunden pro Tag und in welchen Zeiträumen zwischen dem 21. September und dem 22. Dezember 2016 erfolgte die Observation der Fusilet-Moschee mit einer Observationskamera? In welcher Frequenz und jeweils zu welchem Zweck wurden die Bilder der Observationskamera vor der Fusilet-Moschee ausgewertet? Wann wurden die Bilder der Observationskamera vor der Fusilet-Moschee, auf denen Anis Amri zu erkennen ist, ausgewertet? An welchen Tagen wurde auf den Bildern der Observationskamera Anis Amri vor der Fusilet-Moschee erkannt?
Also genauer kann man seine Fragen ja nun wirklich nicht formulieren. Man weiß ganz genau, was die Journalisten wissen wollen. Aber je konkreter die Fragen, desto schwammiger die Antworten. Das könnte man fast meinen.
Am 26. Januar 2017, also an dem Tag, an dem auch das Gericht zugunsten der Journalisten entschieden hat, antwortet der Polizeisprecher zum Beispiel auf die Frage nach der Frequenz der Auswertung:
Die Aufnahmen der Observationskamera wurden jeweils anlassbezogen im Hinblick auf die Zielperson der Observation, zu denen Anis Amri nicht gehörte, genutzt.
Also nächster Vorstoß des RBB-Teams am 30. Januar.
Wir benötigen präzise Angaben zur Intensität der Videoüberwachung. In welchen Frequenzen wurden die Bilder der Kamera ausgewertet? Gab es längere Unterbrechungen der Auswertungen? Jede Woche, alle 2 Wochen, 6 Wochen Pause? Sie schreiben, die Aufnahmen der Observationskamera wurden jeweils anlassbezogen im Hinblick auf die Zielpersonen der Observation genutzt. Was genau war der Anlass?
Die Antwort der Polizei am 31. Januar 2017:
Es gab keine bestimmten Frequenzen, in denen die Auswertung der Kamerabilder erfolgte. Wie bereits mitgeteilt, wurden die Aufnahmen nach dem 21. September 2016 jeweils anlassbezogen im Hinblick auf die verschiedenen Zielpersonen, zu denen Anis Amri nicht gehörte, genutzt. Anlass für die Nutzung war, dass eine der Zielpersonen sich in die Moschee in der Perleberger Straße begab oder diese verließ.
Darauf das nächste Schreiben des RBB-Teams.
Danke für Ihre Antwort. Leider mangelt es weiterhin an notwendigen Präzisierungen. An welchen Tagen nach dem 21.09. wurde das Videomaterial effektiv ausgewertet? Nicht nur bezogen auf Anis Amri.
Was für eine nervige Tröpfchentaktik. Das kann man sich ja nicht mit anhören.
Und jetzt stell dir mal vor, wie es den Journalisten gegangen sein muss. Die hatten von dem Spielchen dann wirklich die Nase voll.
Dann ging der Skandal halt weiter, weil sie uns dann irgendwie für doof verkaufen wollten und uns dann kilometerlange Schreiben geschickt haben, wo immer alles drin stand, nur nicht die Antworten auf unsere Fragen. Bis wir dann irgendwann dem Pressesprecher gesagt haben, so, wenn wir morgen um 12 Uhr nicht die Antwort haben, gehen wir zum Gerichtsvollzieher. Und dann werden wir, wenn Sie Pech haben, mit Polizeischutz und ziemlich viel Presse im Anhang, eine Durchsuchung machen beim Landeskriminalamt, um das Material rauszuholen.
Eine absurde Vorstellung. Polizisten müssten dann die Durchsuchung beim Polizeipräsidenten durchführen. Vor den Augen der versammelten Presse. Als Norbert uns das erzählt, merkt man richtig, wie energisch er damals war. Der hat das als richtigen Zweikampf begriffen. Doch zum Showdown mit einem Gerichtsvollzieher als Rambock kommt es dann doch nicht.
Und dann haben die endgültig wohl begriffen, dass sie aus der Nummer nicht mehr rauskommen. Ja, und dann haben wir...
Ja, das ist natürlich auch kurios, die Polizei durch die Polizei.
Ja, vor allem das Schlimmste wäre ja gewesen, die Presse, die sie dann gehabt hätten. Wir haben ganz brav unsere Fragen gestellt und dann haben wir Antworten auf unsere Fragen bekommen.
Ein wichtiger Satz aus dem Schreiben des Polizeisprechers am 2. Februar 2017 ist dann auch wirklich ziemlich konkret.
Es erfolgte keine gezielte Sichtung der Aufnahmen im Zusammenhang mit Anis Amri zwischen dem 21. September 2016 und dem 21. Dezember 2016.
Diese Kamera lief rund um die Uhr über Monate. Und sie ist eingesetzt worden für Anis Amri. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang nochmal. Und dann kam erst raus, diese Kamera wurde nie ausgewertet, bis zum Anschlag nicht.
Um das nochmal ganz klipp und klar zusammenzufassen. Auf zig Anfragen der Journalisten hat die Polizei ausweichend reagiert. Selbst nachdem das Gericht gesagt hat, liebe Polizei, ihr müsst den RBB-Leuten Auskünfte erteilen, mauert die Behörde. Norbert und das Team mussten quasi erst mit dem Gerichtsvollzieher drohen, bis sich was getan hat. Und nach dem ganzen Hickhack kommt dann raus, dass sich die Polizei die Überwachungsaufnahmen überhaupt nicht angeschaut hat. Erst nachdem der Anschlag schon passiert war, hat man sich die Bilder dann mal angesehen. In ihrer Erklärung sagen sie, dass die Kamera vor allem genutzt werden sollte, um Besucher der Moschee live zu beobachten.
Egal, wofür die Kamera eigentlich genutzt werden sollte, es ist einfach so, dass die Polizei den Beweis direkt vor der Nase hatte. Den Beweis dafür, wie eng Anis Amri vor dem Anschlag an dieser blutrünstigen radikalen Terroristenquelle war. Nur angeschaut haben sie sich's nicht. Sie wussten es daher schlicht nicht.
Und was wir auch nicht vergessen sollten, eigentlich hätte die Moschee ja sowieso schon längst verboten gehört. Wir haben euch davon in Folge 1 berichtet.
Eine Polizei, die offensichtlich überfordert war oder schlampig gearbeitet hat, aber Was fängt man nun mit so einer Situation an? Wer kontrolliert die Arbeit der Polizei?
Im Berliner Senat setzt sich langsam die Einstellung durch, dass jetzt schonungslos alles aufgedeckt werden muss. Und dort hat man auch schon eine Ahnung, wer der Richtige für diesen Job sein könnte. Einer, der nichts mehr zu verlieren hat. Einer, der schon andere harte Fälle aufgeklärt hat.
Der Senat setzt einen Sonderermittler ein.
Was der herausfinden wird, wir erzählen es euch in der nächsten Folge von Breitscheidplatz.
Wer Bruno Joost einen Auftrag gibt, der muss wissen, dass er kein Gefälligkeitsgutachten erhält.
Es gab zum Teil Fehler, die ich eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Das war nun etwas, das ich also mir kaum hätte vorstellen können, dass es sowas gibt.
Kriminalität im Landeskriminalamt. Gegen mehrere Beamte wird nun wegen Strafvereitelung zugunsten von eines Amri und wegen Urkundenfälschung ermittelt.
Wenn jemand unbestechlich ist und keinerlei Druck nachgibt, dann ist das Bruno Joost.
Beim Anschlag auf den Breitscheidplatz verloren 13 Menschen aus 6 Nationen ihr Leben.
An Sie wollen wir am Ende einer jeden Folge dieses Podcasts erinnern, denn Ihre Namen dürfen nie vergessen werden. Anna Bagratuni,
Georgi Bagratuni,
Klaus Jakob,
Nadja Cisma,
Fabrizia Di Lorenzo,
Sebastian Berlin,
Dalia Eljakim,
Christoph Herrlich,
Dorit Krebs,
Peter Völker,
Angelika Klösters,
Lukas Urban,
Sascha Hüskes.
Breitscheidplatz ist eine Produktion von 190p. Im Auftrag vom SWR in Zusammenarbeit mit dem RBB. Executive Producer sind Zaha Esler und Oliver Meske. Koordination Thomas Simon. Skript, Dramaturgie und Redaktion Simone Schillinger, Birgit Tanner und Jakob Baumer. Redaktionelle Mitarbeit Franziska Schill. Schnitt und Sounddesign Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik Felix Schneider. Sprecher Matthias Kiel. Großen Dank an die JournalistInnen des RBB. Sascha Adamek, Jo Goll, Norbert Siegmund und Susanne Opalka. Und an Peter Till Colano für die Bereitstellung des Archivmaterials sowie Anne-Kathrin Thüringer, Ute Beutler und Annette Neulting für die redaktionelle Unterstützung.